Kolosser 4, Vers 17. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Den haben wir alle immer auf den Lippen, wenn wir an die Bibel denken, denke ich. Also das, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, Archippus. So. Ich möchte heute erläutern, dass man sich für das Werk des Herrn einsetzen sollte, egal, ob man was Besonderes kann oder nicht. Wir sind aber im 2. Timotheusbrief. Paulus ist in Rom, Timotheus ist wahrscheinlich in Ephesus. Und Paulus ist wahrscheinlich schon zum Tode verurteilt, aber wie lange das Todesurteil noch, also wann das kommt, weiß er nicht. Und Timotheus soll das Richtige tun, das Falsche lassen. Wir haben darüber schon gesprochen. Zum Beispiel diesen Vers, diese Verse haben wir uns angeguckt, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Zusammenfassung der letzten Predigt war so in etwa: Du aber, Timotheus, halte dich an die Lehre der Apostel, für uns also sozusagen das Neue Testament, halte dich an die Heiligen Schriften, für uns also das Alte Testament, beziehungsweise lieber heutiger Christ, lies die Bibel. Versuche dich zunehmend besser darin auszukennen. Denk nach, lerne. Nicht alles ist gleich wichtig, aber du solltest alles kennen. Nicht alles ist offensichtlich, denk drüber nach. Wende es an. Beherzige. Lerne es richtig einzuordnen. Folge der Lehre der Apostel. Vertrete das Evangelium. Und wenn noch nicht geschehen, beginn mit dem Bibelleseplan für dieses Jahr. Ich beginne jetzt mit den neuen Versen. 2. Timotheus 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit da sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Soweit. Diese Gedanken hat Paulus an anderen Stellen des Briefes auch schon genannt. Er schließt den Brief ab. Es ist eine Wiederholung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Timotheus, das ist ein Schatz, aber der ist nicht nur für dich, den sollst du weitergeben. Er ist sehr, sehr eindringlich in Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, du wirst einmal vor denen stehen. Also mehr Gewicht kann er da nicht drauflegen. Derjenige, der Leben und Tod richten wird, vor dem stehst du und wirst einmal stehen. Und er wird einmal erscheinen. Und er wird einmal sein Reich aufbauen. Also hör mir zu und tu's. So. Also eindringlicher geht's nicht. Paulus kann nicht mehr geben. Er sagt, predige das Wort. Wer, wenn nicht du? Das hat er alles schon ausgeführt, warum. Timotheus kann das. Du hast das Zeug dazu. Niemand weiß das besser und kann das besser als du. Kurzer Schwenk, ich war mal auf Madagaskar und da hatte ich ein Ultraschallgerät geliehen bekommen. Und ich sollte damit jetzt ganz viele Schwangere durch untersuchen. Also ich kann mit Ultraschallgeräten umgehen, aber ich habe wenig zu tun mit Schwangeren. Deswegen fühlte ich mich total, sagen wir mal, unsicher. Was soll ich da tun? Also, aber man hat mir dann gesagt, naja, hier ist keiner kein anderer. Also mach das Beste draus. Es gibt keinen anderen. Weit und breit. Die ganze Nordinsel, da gibt es keine Ultraschallgeräte. Also tu es oder lass es. Aber warum? Mach doch einfach. So. Also Timotheus, ich meine, keiner kann es besser. Also ran. So. Geht doch nicht anders. Was soll das Gerede? Ne? So. Also Timotheus, wer, wenn nicht du? Alle Vorbereitung durch deine Familie und die Gemeinden und die Ältesten und durch mich, Paulus, ne? Also durch den Herrn, ja, die waren doch nicht umsonst. Jetzt nutzt das. So. Soweit klar. Bei uns ist im Alltag die Sache ein bisschen anders. Also wir können uns nicht davon überzeugen, die Besten zu sein oder so. Also das ist doch. Also unser ganzes Leben ist vorbereitet, um jetzt diesen einen Dienst zu tun. Na, nicht so ganz. Bei Timotheus schon, aber bei uns. Die Frage ist bei uns mehr, soll ich mithelfen? Die anderen können das doch besser. Ist ja auch gut, wenn man bescheiden ist, oder? Aber hier ist es irreführend. Ja? Ist doch ganz häufig nur eine Schutzbehauptung. Also die Einsicht, dass wir nicht die Besten sind, sollte uns nur nicht davon abhalten, zu helfen. Zum Beispiel, mein Deutsch ist nicht das Größte, aber was soll's? Nein. Wenn ich freitags nicht komme, bleibt der Tisch unbesetzt, oder? Und etwas selbstkritisch möchte ich anmerken, also ich denke, ich bin nicht der größte Prediger, muss ich sagen. Aber soll ich die Brüder das alleine machen lassen? Geht doch nicht. Und mit dem Singen ist auch klar, nicht? Ich meine, wir haben heute das Glück, dass Elmar das leitet. Wenn ich hier stehe, versuche ich auch die Hand zu heben und zu senken, aber das ist ja nun kein Vergleich. Also, ich habe hier nun keine Ahnung von Noten, nicht? Aber was soll's? Irgendwie singt ihr dann mit. Ja? Also zur Ehre Gottes können wir zusammenarbeiten, auch wenn wir nicht jeweils die Spezialisten sind. Nicht? Und Zeit mit Geschwistern kann ich verbringen, auch wenn ich nicht der größte Gesprächspartner bin. Handwerkliche Arbeiten sind auch nicht gerade eine Stärke von mir. Ja, ich gebe es zu, aber ich kann ein bisschen helfen, ich kann Sachen besorgen, ich kann putzen. Also es gibt keine Ausreden für nichts tun. Kinder betreuen, ja, geht irgendwie, aber ich könnte zum Beispiel einen Kuchen backen. Nicht? So. Also, oder als Laufbursche arbeiten oder Möbel schleppen oder anwesend sein und zur Hilfe zu eilen, wenn irgendwas ist. Also das könnte ich schon. Es gibt halt keine Ausreden. Finde ich schön. Und wenn ich diesen Dienst nicht tue, dann verfällt nicht Gottes Plan. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich mich beteiligt hätte. Es wäre besser für die Gemeinde, für die Mitmenschen, überhaupt für Gottes Werk. Aber es wäre auch besser für mich gewesen. Aber Gottes Plan ändert sich dadurch jetzt nicht. Timotheus, der war zu höherem berufen. Der ganze Brief besteht sozusagen aus Aufzählung dafür, wie hoch qualifiziert er ist. Und das soll er jetzt auch einwenden. Vielleicht noch dieses Interessante mit dem zu gelegener und ungelegener Zeit. Vers 2. Es gibt dieses griechische Wort Kairos, das heißt Zeitpunkt, so wie Keil. Ist so die Eselsbrücke, die ich da habe. Ne? Also Kairos, Zeitpunkt. So. Und dann gibt es die Adjektive daraus, Eukairos, guter Zeitpunkt, toll, Eu ist gut. Ja, so. Und Akairos, schlecht, nicht, kein guter Zeitpunkt. Ja. Und statt jetzt einen ganzen Satz daraus zu machen, ne, hier, was könnte man dann da sagen? Mag dir oder deinem Gesprächspartner der Zeitpunkt nun gerade passend oder unpassend erscheinen? Könnte man ja auch sagen auf Deutsch, ne? Genau. Auf Griechisch ist das Eukairos, Akairos. So. Nichts anderes. Ne? Also nur diese zwei Adjektive hintereinander. So. Also das ist auch sehr elegant geschrieben, nebenbei bemerkt. Also Paulus wusste schon, wie das geht. Ja? So, egal. Also, der Zeitpunkt mag gut erscheinen oder schlecht, trotzdem. So. Hm? Es gibt einen sehr berühmten Prediger, der hieß Chrysostomos. Also den hat man so genannt, Goldkehle, weil er das so schön ausgedrückt hat. Und der hat darüber gesagt, sei wie eine Quelle, die jederzeit gutes Wasser hervorsprudelt, egal ob gerade jemand trinken will oder nicht. Das ist nett, oder? Chrysostomos. Können wir mal lesen oder googeln oder so. Okay. Ja, und überführe und weise zurecht und so. Das habe ich 3 Verse vorher auch schon gesagt, Timotheus, ich weiß, aber ich meine es ernst. Also Timotheus, im 2. Timotheus 3,16 steht das ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben und so. Gut zur Überführung und zur Zurechtweisung. Und 3 Verse später wiederholt er das nochmal. Ich meine das ernst, Timotheus, du sollst die Leute überführen und du sollst sie zurechtweisen. Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Auch da, ich hab dir das schon angedeutet, Timotheus, dass es Probleme geben könnte. Denn Zuhörer und zum Teil ganze Gemeinden haben Vorlieben. Lob und Beschwichtigung ist beliebter als Ermahnung und Zurechtweisung. Je ferner, je theoretischer oder auch fabelhafter, umso beruhigender ist es für die Zuhörer. Trittst du den Zuhörern zu nahe, dann treten sie dich vors Schienbein. Also, Fans und Anhängerschaft sind kein Zeichen von Wahrheit, Timotheus, sondern das ist weltlicher Erfolg. Halte dich an die Wahrheit und gib den Geschwistern die Nahrung, die sie vertragen, aber auch brauchen. Und manchmal ist das leider bittere Medizin. Dann wird Gottes Wort seine Wirkung entfalten. Nun nebenbei, Misserfolg ist auch keine Tugend. Also wenn dir keiner zuhören mag, dann muss dich das nicht unbedingt stolz machen. Vielleicht passt dein Leben nicht zu deiner Predigt, dann glauben sie es dir einfach nicht, dann nehmen sie es dir nicht ab. Oder aber vielleicht schreist du zu viel rum oder du drückst dich unklar aus oder du reitest immer nur auf deinen Lieblingsthemen rum. Und beachtest gar nicht, was die Zuhörer eigentlich brauchen. Vielleicht zeigst du mehr Rechthaberei statt Seelsorge. Dann ist dein Misserfolg keine Tugend. Aber bezeugst du Jesus als gekreuzigt, dann ist alles gut. Dann mach dir keine Sorgen. Paulus schreibt das über sich selbst im 1. Korintherbrief, im 2. Kapitel. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Timotheus, das sollte dein Ziel sein. Glauben erzeugen, der auf Gottes Kraft beruht. Also Gottes Wort in Liebe verkündigen, das ist deine Aufgabe. Predigtechnik, Rhetorik und so, das ist Nebensache. Lern es, wenn du willst. Kann aber auch ablenken. Und die Größe deiner Fangemeinde ist irrelevant. Zum Beispiel hier, bildlich dargestellt. Schiel nicht rüber zu der großen Kirche, wenn du selbst in der kleinen bist. Sei nüchtern, ertrage Leid und tu deinen Job. Ich trete jetzt ab. Das Todesurteil ist scheinbar schon ausgesprochen worden, denke ich, so wie Paulus hier schreibt. Die Zeit bis zur Vollstreckung ist aber ungewiss. Das Ganze ist jetzt also eine Leidensankündigung. Ups. Jesus hat ja auch Leidensankündigungen gemacht, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Also in ähnlicher Weise sagt Paulus jetzt, also ich werde sterben, Timotheus. Erzähl mir jetzt nicht, ich soll jetzt fliehen oder so, könnte ich sowieso nicht, aber ich werde jetzt sterben. Das ist eine Leidensankündigung. Er drückt das bildlich aus, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Trankopfer. Trankopfer war selbst eigentlich kein Opfer, sondern mehr eine Verstärkung eines Opfers. Im Philipperbrief spricht er auch darüber. Dort heißt es im 2. Kapitel, im Vers 17, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Er bezieht sich also auf etwas, was im Alten Testament beschrieben ist, eine Art des Opfers, wo auf das sozusagen Fleischopfer auch noch, oder auf die Tiere auch noch zusätzlich Wein gesprengt wird. Eine Verstärkung sozusagen. Er ist nicht das Opfer, er verstärkt das Opfer. Mit anderen Worten, ich sterbe bald. Ne? Und zwar für einen guten Zweck. Ja. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, Vers 7. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und dann Vers 8, der Siegeskranz wartet auf mich, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Dieser gute Kampf bestand zum einen in den ganzen Anstrengungen des Missionsdienstes, aber sicherlich auch in dem psychischen Kampf, jahrelang ständig Leute um sich zu haben, die meinen, er spinnt. Und er sagt das Falsche und er ist ein Irrlehrer und er gehört gefälligst umgebracht. Ja? Er hat sehr, sehr lange durchgehalten als Missionar. in einer solchen Welt. Er hat wahrscheinlich Ähnliches durchgemacht wie die ganzen Propheten im Alten Testament. Wir denken da an Jeremia, der das sehr genau ausdrückt, wie man ihn behandelt hat und wie es ihm dabei ging. Aber er hat den Siegeskranz der Gerechtigkeit sicher. Sieg über sich selbst, Sieg über die Angst vor anderen Menschen, aber Sieg auch über die Sünde. Sieg über sich selbst. Sich selbst wichtiger zu nehmen als Gott. Oder vielleicht die Frage aller Fragen, hat Gott wirklich gesagt, soll ich das wirklich tun? Lohnt sich das alles? Ja? Ist Gott nicht irgendwie nur ein Spielverderber? Soll ich ihm wirklich vertrauen? Und Paulus antwortet ja. Ja. Er hat da über sich selbst gesiegt und durchgehalten. Sehr nett ist es, dass er das dann auch gleich noch erweitert. Er dachte sich schon, hatte vor Augen, wer das später mal lesen wird, nicht? Also, nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wer Christ ist, der hat diese Aussichten. Zum Beispiel in Johannes 5 wird das ja auch schon genannt. Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also man muss nicht Paulus heißen und wie Paulus gelebt haben, um diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit erwarten zu dürfen. Hurra, wir kommen. Paulus liegt im Kerker, aber er hat beste Aussichten, sagt er. Er schaut auch zurück auf sein Leben und ist zufrieden. Und das finde ich beneidenswert. So eine Art Zusammenfassung. Paulus wirbt eindringlich darum, dass Timotheus Evangelist bleibt. Er soll Gottes Wort bestimmungsgemäß nutzen. Wir haben besprochen, was das heißt. Und es gibt Konkurrenz von oberflächlicheren und tatsächlich falschen Lehrern. Paulus hingegen tritt ab mit gutem Gewissen und freut sich mit allen anderen Christen auf die Ewigkeit im Reich Gottes. Aber da war noch was, ne? Wer ist Archippus? Er wird nur ganz kurz genannt in so einer Art Doppelbrief, nicht? Also in Kolosser und Philemon, die gehören ja sozusagen zusammen, sind gleichzeitig geschrieben. Also in Philemon 1, gleich am Anfang, steht Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder. Also die zusammen sind die Autoren, ja? Die schreiben Philemon, dem Geliebten und so weiter und so weiter und so weiter, Vers 2 dann, und Archippus, unserem Mitkämpfer. Oho. So sehr viel mehr wissen wir noch nicht. Ne? Und dann im Kolosser 4, Vers 17, da wird er auch noch kurz genannt, das habe ich schon vorgelesen, und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Ja, man kann so ein bisschen was über ihn herausfinden, wenn man will. Also es gibt halt Traditionen, die behaupten so, er sei einer von den 70 Ausgesandten gewesen und er sei Bischof von Kolossae gewesen. Ja, mag sein. Aber Belege dafür kenne ich nicht. Also er war irgendein Bruder im Herrn. Er war Mitarbeiter oder Mitstreiter von Paulus. Vielleicht ein leitender Bruder in Kolosse. Durchaus möglich. Und der soll seinen Dienst tun. So wie du ihn empfangen hast. Also Paulus hat im Laufe der Zeit viele Mitarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Viel zu wenige für die Aufgabe. Und wir wissen mehr oder weniger über sie. Timotheus kennen wir relativ gut, weil er halt Briefe bekommen hat, die auch aufgehoben wurden, die uns überliefert sind. Und wenn man mal mit dem Rotstift alles wegstreichen würde aus den Timotheusbriefen, was sozusagen überflüssig ist. Natürlich ein wilder Gedanke jetzt, aber nehmen wir mal der Wichtigkeit nach alles wegstreicht. Dann kommt man irgendwann zu genau dem, was er auch Archippus schreibt. Timotheus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst, Söhnchen. Ja? Jeder kann da seinen Namen einsetzen. Timotheus, erzähl mir nichts von Unvermögen. Erzähl mir nicht, du seist zu jung oder zu alt oder zu ungeschickt oder sonst irgendetwas. Du seist nicht so gut wie die anderen. Timotheus war Paulus ans Herz gewachsen und deswegen haben wir diese Briefe von ihm. Aber es kam nicht nur auf ihn an. Es kommt nie nur auf einen an. Es kommt nie nur auf dich an. Beteilige dich am Dienst, wenn du willst. Willst du?